Etihad hat Hoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Etihad Hoga informiert. Heute nicht aus unserem Berliner Studio, sondern hier bei Toru in der Schreiberei in München. Stellt euch das mal vor. Und was es bedeutet, wenn zu kulinarischer Exzellenz auch Wirtschaftlichkeit hinzukommt, das werden wir uns heute erarbeiten, diskutieren, darüber wollen wir sprechen.
Herzlich willkommen am Marienplatz.
Erstmal vorweg, aber Chapeau, was für eine Erfolgsgeschichte 2021 hier eröffnet, 2025 Stern Nummer 3. Also das muss mal einer nachmachen.
Ja, man muss ein bisschen natürlich die Zeit auch zurückdrehen. Eigentlich hat die ganze Geschichte begonnen, jetzt mal die Ausbildung und die Wanderjahre außen vor. 2013 quasi erste Stelle als Küchenchef, damals im Wernighof von der Familie Geisel. Von daher war das jetzt nicht ganz so kometenhaft schnell vielleicht, wie es wirken könnte.
Wie es von außen wirkt, hat sich dein Einkaufsverhalten, Rezepturen, Anspruch, irgendwas dadurch jetzt verändert in den letzten 3 Wochen, wo du jetzt so denkst, wir müssen jetzt noch mehr liefern. Es muss jetzt noch, also der Fisch von vor 4 Wochen.
Ist nicht mehr gut genug.
Der ist nicht mehr gut genug.
Ja, genau. Also klar wäre der Fisch von 4 Wochen nicht mehr gut genug, wenn es der gleiche ist. Ne? Also von der Frische her, nein. Aber Spaß beiseite. Also in der Tat, das war ein Thema im Team auch und das haben wir auch gemeinsam besprochen. Du hast von heute auf morgen 3 Sterne. Das ist wirklich, es ist ja keine schleichende Veränderung, sondern es gibt diesen Stichtag, wo in der Welt verkündet wird, per internationalen Livestream, Toru in der Schreiberei, 3 Sterne. Von heute auf morgen, damals waren es 155 Restaurants weltweit, die mit dieser Auszeichnung halt gesegnet sind. Und von heute auf morgen warst du damit dabei. Zack, so. Und Gäste, die dich vorher nicht kannten, sehen dich in einer Liga mit einem 11 Madison Park in New York, mit einer French Laundry in Kalifornien. Du musst dir halt das vorstellen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du jetzt, sag ich mal, Fußball begeistert wärst oder Tennis oder wie auch immer und dann liest du irgendwie zum Beispiel an Roger Federer und Djokovic hier und Nadal und auf einmal kommt dann so dein Name da im Zuge dieser Liste und dann denkst du so, krass, ne, weil da kommen jetzt wirklich von heute auf morgen, und das war echt der Fall, Gäste, für die es wahnsinnig wichtig ist, alle 3-Sterne-Restaurants dieser Welt besucht zu haben. Und die haben bereits alle 3-Sterne-Restaurants besucht und sind jetzt dann quasi immer auf der Suche nach, okay, wer hat den neuesten 3. Stern? Da fliege ich sofort hin. Dann sagst du dir natürlich, okay, wenn da jetzt quasi so die Welt zu dir zum Essen kommt, ne, dann erwarten die ja auch extrem viel. Also ja. musst du ja noch krasser sein. Ne? Also man muss ja noch mehr Kaviar und noch ein besserer Fisch und keine Ahnung, ne, noch teurere Teller und was weiß ich was alles. Und wir haben eben dann gesagt, Moment, ja, das haben wir schon im Hinterkopf. Wir wollen ja auch stetig besser werden und wir ruhen uns auch nicht darauf aus, dass wir letzte Woche irgendwas sehr, sehr gut gemacht haben. Und auf der anderen Seite versuchen wir aber auch, eine gewisse Ruhe zu bewahren und auch eine Leichtigkeit auch zu bewahren für uns als Team. Denn, und das ist auch immer wahnsinnig wichtig für einen selber natürlich, sich das nochmal in den Kopf zu rufen. Aber vertrau mir, es bringt leider nichts, weil ich gebe schon auf und zu, du rutscht schon sehr schnell in diese Falle halt rein zu sagen, oh Mist, jetzt kommen die und erwarten was Großartiges natürlich. Aber eigentlich hast du für die Leistung, die wir in den letzten, und das wurde auch so geschrieben von Michelin, in den letzten 3-4 Jahren abgeliefert haben, dafür haben wir die 3 Sterne bekommen. Also ist es eigentlich eine Retrospektive auf die Performance, die du vorgebracht hast. So ein bisschen, sage ich jetzt mal, wie dass du dich halt freust über ein Jahresergebnis von 2023.
Ja, so ein bisschen wie beim Betriebsprüfer.
Genau.
Der guckt sich ja auch nur an, was in der Vergangenheit
genau.
war. Genau. Und dann kriegst du die Sterne oder Nachzahlung, je nachdem.
Ja, genau. Ne? Übrigens mindestens wahrscheinlich genauso gefürchtet von Unternehmen wie die Testerinnen und Tester des Guide Michelins, wenn die im Restaurant sitzen.
Und Testkäufe machen, ja?
Ja,
die geben sich auch nicht zu erkennen.
Geht dir genauso, sage ich jetzt mal, die Nervosität dann durch. Aber ja, es ist wirklich so, diese Stilistik, diese individuelle Stilistik, die zu erkennen ist, die über die Jahre hinweg auch konstant geblieben ist und wir daran festgehalten haben, obwohl es auch mal vielleicht Höhen und Tiefen quasi gibt, wie in jedem Unternehmen auch, die wurde auch belohnt eben dann mit diesen 3 Sternen. Und daran sollte man dann eben auch dann festhalten. Zeitgleich, wie gesagt, wollen wir immer noch besser werden.
Jetzt hat dieser dritte Stern auf das Unternehmen eine Auswirkung. Hoffentlich wirtschaftlich eine sehr positive.
Das, was wir natürlich jetzt aktuell bewerten können, beziehungsweise auch beobachten können, ist natürlich eine extrem positive Reservierungslage, also eine 100%ige Auslastung. Also echt Wahnsinn. Da sieht man auch, welche Relevanz der Guide Michelin national wie international immer noch auch oder mehr denn je eigentlich auch genießt und wirklich Gäste, Menschen, egal ob aus München oder aus der ganzen Welt, aufgrund jetzt dieser neuen, noch besseren Bewertung die Reise antreten, um bei uns hier essen zu gehen. Und die Vollauslastung ist halt für uns unglaublich wichtig. Wenn jeder Tisch, und ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, auch wenn wir über Stornogebühren, No-Show-Gebühren etc. sprechen, es ist nicht die Ware, also es ist auch natürlich die Ware, die quasi unverwendet dann bei uns im Restaurant dann bleibt. Aber es ist, wenn du dir vorstellst, es ist die Tatsache, dass wir den Tisch, der jetzt hier links oder rechts neben uns steht, den können wir heute Abend nur einmal verkaufen. Und wenn wir diesen heute Abend nicht verkauft haben, wie in einem Hotelzimmer, in einem Bett, ist morgen der Zug abgefahren, weil du kannst ihn morgen nicht doppelt verkaufen.
Ja.
Das ist eine der verderblichsten Waren. Also selbst der Steinbutt, den wir aus der Bretagne geliefert bekommen, hat eine längere Haltbarkeit als dieser Tisch. Denn wir reden da von einem Zeitfenster von 19 Uhr bis circa 24 Uhr. Also eine Verderblichkeit von knapp 5 Stunden und dann war's das. Wie gesagt, und dieses Bewusstsein muss man natürlich haben, zu sagen, ein Restaurant kann auch nur dann wirklich sehr erfolgreich agieren, wenn es voll ausgelastet ist. Weil, und dann komme ich wieder dazu, wie plant man natürlich auch?
Wollte ich dich gerade fragen,
genau, wie Personalkosten, du das? Genau, Personalkosten etc. Wie stellt man sich auf als Team? Und die große Herausforderung letztendlich dann in der Sternegastronomie ist ja, diese Kompromisslosigkeit immer zu haben. Das heißt, wir können nicht das Risiko eingehen, dass man sagt, naja, am Wochenende, also ich habe ja auch mal eine Zeit lang an der Bar gearbeitet, von Jürgen Strasser, ist ja auch
Nachbar Jürgen.
Genau, allgemein bekannt er und genau, Joe Penias damals hier in München. Den Laden gibt's zwar jetzt nicht mehr, aber ich sag mal so, in Hochzeiten, da standen wir halt dann zwar zu dritt hinter der Bar und haben uns da wirklich die Finger wund gemixt so ungefähr, aber die Gäste standen auch in 3 Reihen irgendwie an der Bar plus Restaurant und Co. und du hast da mehrere 100 Cocktails am Abend gemixt und das ist halt so der Klassiker, dass du ja auch sagst, naja, wenn ich jetzt am Freitag oder Samstagabend in, ich sag mal, in so eine Art von Gastronomie gehe, dann gehe ich ja davon aus, dass wenn da einfach Vollgas, was los ist, dann dauert es vielleicht auch mal 5 Minuten länger und ne, das ist ja auch cool so, ne? Also akzeptierst du ja auch völlig, gehört irgendwie auch dazu, wenn du siehst, dass das einfach...
In Berlin dauert es ja auch mal länger, auch wenn nichts los ist.
Ja, also
die haben diese Coolness auch dann in einem leeren Laden. Das,
aber da triggert es dann natürlich mehr, dich als Gast. Aber ich bin da völlig tiefenentspannt und wie gesagt, solange man sieht, dass da irgendwie extrem was los ist, dann ist es ja eine tolle Atmosphäre ja auch. Also Restaurants leben ja auch letztendlich dann von der, ich sag mal, auch Dekoration, Gäste in Anführungsstrichen. Ne? Also das halt einfach, ein voller Laden hat einfach eine geile Stimmung. So, wir dürfen aber halt nicht sagen, naja, weil jetzt irgendwie Freitag oder Samstagabend halt alle 12 Tische, die wir haben, dann ausreserviert sind, hat es vielleicht mal ein bisschen länger gedauert oder wir waren dann so, ich sag mal, die letzten Schweißperlen von der Stirn wischend, oh, heute haben wir es aber geschafft, so ungefähr. So diese Ausdrücke, die... Zu denen dürfen wir uns halt nicht hinreißen lassen, sondern wenn, wir müssen uns als Team so aufstellen, dass egal was passiert, das wie ein Tanker einfach nur durchfährt. Eben dieses Malen nach Zahlen auch. Und eine Struktur geschaffen ist, dass es keine qualitative Schwankungen gibt aufgrund von, ich sag mal, Gästeaufkommen. Es gibt eine gewisse eben lineare, sag ich mal, Vergleichbarkeit eben dann von mehr Gäste, mehr los, ist auch anstrengender für die Mannschaft und Co. Also es gibt sehr viele, ne? Gastronomische Betriebe oder auch Hotels in der Saison etc., die kommen dann quasi an ihre Leistungsgrenze.
Lass uns kurz einen Exkurs machen. In deiner Zeit, deiner Ausbildung, hast du in der Küche, um diese Präzision, von der du sprichst, auch liefern zu können, einen berühmt-berüchtigten rauen Küchenton erfahren. Mhm. ich glaube, so wirst du heute mit deinem Team und denen, die dir folgen jetzt an der Stelle, die du ausbildest und hier an die Spitze führst, nicht umgehen können. Also wie stellst du dir sicher, dass dieser militärische, krasse Ton, der früher geherrscht hat in der Küche, heute, sage ich mal, nicht mehr herrscht und trotzdem die Ergebnisse so sind, wie sie sind?
Ja, also man muss aber dazu sagen, auch bei vielen aus der Zeit ist es ja jetzt auch nicht mehr so. Also, ne, wir haben auch als Branche es geschafft, die Bedingungen auch drumherum so zu gestalten, dass zuerst schon mal wir gar nicht mehr so in diesen psychologischen Druck geraten, dass wir so gestresst sind. Egal ob als Führungskraft oder auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen, du kannst heutzutage ja auch kein Restaurant mehr, ich sag mal, auch mit Personal füllen, was 5 Tage die Woche mittags und abends geöffnet hat. Letztendlich mit einem à la carte, mit einem Programm, was einfach wahnsinnig schwer zu stemmen ist. Und hab ich es irgendwie sichergestellt? Also zum einen natürlich die Öffnungszeiten bewusst zu begrenzen und sich zu konzentrieren auf den Abend. Das heißt, wir haben zum Beispiel schon mal 5 Tage die Woche nur abends geöffnet. Finde ich persönlich sogar vom Rhythmus her sympathischer als die mittlerweile sehr oft auch verwendete 4-Tage-Woche und dafür dann aber noch an gewissen Tagen mittags und abends, weil du halt dann trotzdem die Herausforderung natürlich hast, wie du mit den Arbeitszeiten so zurechtkommst an den Tagen, wo du mittags und abends geöffnet hast. Ja, du hast als Ausgleich dann quasi 3 Tage zu und hast 3 Tage frei. Aber dann kann es natürlich auch passieren, dass du nach dem 4. Tag dann trotzdem auf dem Zahnfleisch daherkommst, weil halt die Tage an sich halt dann super lang sind. Aber wie wir es gemacht haben, zum einen eben dann beschränken auf den Abendservice. Dann natürlich grundsätzlich erstmal 2 fixe Ruhetage, die auch wiederum extrem viel Ruhe reinbringen. Ne? Dann, und ich rede jetzt gerade nur von den Voraussetzungen, von diesem, wir machen so ein bisschen uns die Welt so, wie sie uns gefällt. Mhm. Und haben irgendwo natürlich auch diese Freiheit uns erarbeitet, das so zu machen. Also ein ganz wichtiger Punkt ist, weg von dem à la carte hin zu dem einen Menü.
Manche gehen solche Karrieren an und haben einen großen Mäzen im Hintergrund, einen großen Konzern oder jemand, der die Küche liebt und sich einen Traum verwirklichen möchte und das nötige Kleingeld dafür hat. Bei euch ist das so völlig anders. Wie macht ihr das?
Man darf natürlich nicht vergessen, ich bin jetzt hier nicht alleiniger Gesellschafter. Wir sind da 4, 5 lustige Leute, die sich da zusammengetan haben. Aber wenn es dann den Erfolg gibt, dann kannst du dir sicher sein, dass er darauf basiert, dass es eine eigene Leistung ist. Aber in der Tat, und das finde ich eigentlich das Schöne, dass diese Chancengleichheit schon vorhanden ist, weil es halt extrem davon abhängt, wie du die eigene individuelle Kreativität auslebst und wie du von innen heraus, von Herzen eigentlich Gastronomie auch lebst und die dem Gast präsentierst und das eben dann punktet. Und jetzt nicht, wie wir immer so schön sagen, die goldenen Wasserhähne und der Marmor an den Wänden und das Silberbesteck und die mundgeblasenen Gläser etc.
Und die Torbrühseife nicht vergessen.
Ja, auch das, genau. Ja, hast du gerade schon gesehen.
Gehört mit dazu. Jetzt hast du gerade gesagt, eine lustige Runde, 4, 5 Gesellschafter, die ihr seid. Ne? Den Marc kenne ich ja auch ganz gut mit dabei. Und wie teilt ihr euch auf? Also worin besteht diese Lustigkeit? Denn am Ende des Tages, wenn die Zahlen nicht stimmen, wird sie ganz schnell unlustig. Und ihr musstet ja auch unfassbar kreativ sein. Also ich kann mich da an so Stationen im Werksviertel erinnern, zu völlig absurden Zeiten und völlig verrückten Zeiten im wahrsten Sinne. Also wie agil, wie kreativ und so weiter. Wie teilt ihr euch untereinander die Aufgaben auf? Und B, woher kommt diese Flexibilität?
Was jetzt den operativen Bereich betrifft, ist der Rames, einer unserer neuen Gesellschafter, für die Bar Tartar hauptverantwortlich, also für die Operations quasi, wie man so schön sagt, und ich eben dann für den 1. Stock, wenn es eben um Ton und Schreiberei natürlich geht. Ich kann eigentlich jeden Tag spielen. Weißt du, ich komme hier zur Arbeit und das hört sich vielleicht so, also ich habe fast ein schlechtes Gewissen, weil ich komme hierher und es ist eigentlich nur, es fühlt sich an wie ein großes Hobby. So. Ab und zu denke ich mir dann schon auch irgendwie, okay, aber ist das eigentlich in Ordnung, so wie ich quasi arbeite, in Anführungsstrichen, weil es fühlt sich ja gar nicht wie Arbeit an. Ne? Also es ist wirklich so herkommen und einfach das machen, was einem Spaß macht und darin voll aufgehen. Aber normalerweise würde man ja sagen, naja, Arbeit hat ja auch immer irgendwas damit zu tun, dass du irgendwas machen musst, was dir vielleicht auch mal nicht ganz so Spaß macht, so klassisch wie in der Schule auch. Ne? So
Inventur vielleicht?
Ja, das stimmt, aber dafür machen wir die auch nur einmal im Jahr. Aber da hast du einen sehr, sehr wunden Punkt getroffen, in der Tat, weil das ist schon echt pain in the ass.
Dann hast du so ein Trauma von dieser Arbeit davon gezogen, dass du sagst, das tue ich mir jetzt nur noch einmal im Jahr an?
Na, ja, nein, aber es ist halt ein extremer Zeitaufwand und wir können natürlich in solchen Fällen können wir natürlich auch schlecht messen, welchen sag ich mal umsatzrelevante Auswirkungen diese Arbeitszeit dann auch hat. Ja, also für uns natürlich als diejenigen, da komme ich wieder zurück jetzt eben auf die Frage halt, wie teilen wir uns auf? Für mich, der halt hier drin steht und dafür sorgt, dass wir coole Gerichte haben, tolle Vibes irgendwie im Restaurant, die Atmosphäre passt, die Servicemannschaft Spaß hat, die Gäste nach Hause gehen und sagen, Halleluja, war das cool, hier essen zu gehen, und ich mich um solche Themen halt dann kümmere, tue ich mir natürlich immer so schwer, für diese Arbeit mehrere und darauf hinauslaufen, mehrere Köchinnen und Köche abzustellen für mehrere Stunden jeden Monat, um diese Inventur halt durchzuführen. Hinzu kommt natürlich auch.
Vielleicht kann man die ja effizienter gestalten.
Also, ja, das haben wir schon echt.
Also was zählt man denn? Man zählt die Werttreiber, also da, wo ein hoher Wert dahinter steckt, oder eine hohe Menge. Und dann ist ja, wie ist das Lager aufgebaut? Also Gastronomielager sind da sehr speziell.
Genau,
und so weiter.
Ja, genau. Sprichst du auch wiederum einen sehr wunden Punkt in Anführungsstrichen an, beziehungsweise unsere Lager sind natürlich ordentlich sortiert, keine Frage. Ich glaube, was für uns rein, ich sage jetzt mal, als dieses Restaurant das Ganze sehr herausfordernd gestaltet, ist, dass wir uns ja versuchen zumindest von Menü zu Menü neu zu erfinden. Das heißt, das Produktportfolio im Hintergrund variiert sehr stark. Innerhalb von 8, 10, 12 Wochen dreht sich das Inventar schon extrem. Was bedeutet, wir kommen halt nicht, sage ich jetzt mal, in unsere Lager und sagen halt, okay, hier stehen immer die geschälten Tomaten und da ist immer der Essig. Okay, bei solchen Sachen vielleicht schon, aber dann wird es schon wieder ein bisschen komplizierter, weil wir haben ja auch, ich sage jetzt mal,
als würde frische, sich auf die Basics beschränken.
Genau, frische Fische zum Beispiel habe ich ja immer diese leidenschaftliche Diskussion mit unserer Buchhaltung ja auch, wo ich halt dann sage, naja, wenn wir jetzt zum Beispiel Steinbutt bewerten wollen und welche Zahl hinterlegen wir jetzt dann da? Und wir haben innerhalb eines Monats aber teilweise Preisschwankungen. Mal kostet das Kilo 45 Euro und mal kostet das Kilo 75 Euro. So als Beispiel. Mhm. Und das macht es natürlich auch wieder schwierig, diese ganzen, ich sag mal dann Kennzahlen auch irgendwie ja verlässlich halt dann zu bewerten. Aber genau, aber ich glaube, Inventur ist echt, würde ich jetzt mal behaupten, eine der Königsklassen, das so hinzubekommen, dass es wirklich vom Zeitaufwand her, von auch von der Genauigkeit her, so eine hohe Trefferquote hat, dass wir damit gut arbeiten können halt.
Also ich bin da ein großer Freund von Pareto. Also wenn man 80% des Wertes im Griff hat, dann kann mit den anderen 20% nicht mehr so viel passieren. Vielleicht wird das ja die nächste Drei-Sterne-Herausforderung.
Ja, why not, ne? Aber es ist auch klar, es hängt, ich sage jetzt mal, wo zum Beispiel auch wahnsinnig viel Wert drinsteckt, sind ja zum Beispiel jetzt die gekochten Soßen, Jus etc. Und wir haben halt zum Beispiel bei Herrn Wissler im Vendôme, haben wir bei einer Inventur einfach pauschal immer gesagt, wir rechnen ein Liter Fleischjus, so Lammjus sage ich jetzt mal, hat den Wert von knapp 50 Euro, so Pi mal Daumen. Weil auch da wiederum, das Problem in Anführungsstrichen ist ja auch, dass selbst wenn wir Rezepturen haben, wir verändern unsere Rezepturen anhand von dem Ergebnis. Also einfaches Beispiel, ich koche eine Jus bei Herrn Wissler, damals irgendwie 2008 auf Schloss Binsberg, und dann kommt er und sagt, die ist noch nicht kräftig genug, Toro, bestell noch mal bitte auf morgen 10 Kilogramm Kalbsbrust und 3 Kisten Champignons, und dann nehmen wir diese Soße und kochen die dann nochmal quasi, ne? Mit dem extra Einsatz an Fleisch, so. Und das verschwindet einfach in dieser Flüssigkeit, wird nachher raus passiert, und wie gesagt, dann kann es auch mal sein, dass diese eine Soße, die du hier gekocht hast im Regal, dann vielleicht einen Wert von 70 Euro hat, der Liter, und hat natürlich dann keiner mehr draufgeschrieben, so Achtung, hier war die Rezeptur verändert. Gibt ja auch diese magischen Kennzahlen von Cashflow und Liquidität. Am Ende, sage ich jetzt mal, ist die beruhigendste Kennzahl und die allerwichtigste Kennzahl für mich rein der Kontostand. Bei der Sparkasse, so.
Wirklich?
Ja, klar. Also ich meine, das ist wie im realen Leben halt auch. Also ich meine, natürlich kann ich jetzt davon träumen, dass das Geld von morgen schon heute auszugeben.
Ja, du hast ja noch deine Offenstände, deine Lieferanten, die noch und so weiter.
Die siehst du ja am Bankkonto nicht. Das sehe ich nicht. Aber wenn da schon mal eine grüne Zahl quasi dasteht, dann ist das schon mal gut. Ne? Grundsätzlich erstmal.
So für die erste Beruhigung, fürs genau, Frühstück.
Genau. Ja, ja. Okay. Aber da kommen wir sicher gleich noch dazu, halt dann quasi, was wie sonst so der wirtschaftliche Alltag, sage ich jetzt mal, auch aussieht natürlich. Genau, aber ansonsten eben dann Marc als zweiter Geschäftsführer, dann Hauseigentümer mit in der GmbH und so teilen wir uns auf. Also letztendlich dann mit der Inge dabei, die du ja auch kennst, die sich viel auch um das Gebäudemanagement kümmert, sehr viel Schnittstelle auch darstellt, was wahnsinnig wichtig ist in Bezug auf Gewerke und Co. Und das hört ja nie auf, ne? Also ich sag mal, jeder, der vielleicht ein Hauseigentümer ist oder ein Wohnungseigentümer, der weiß auch, das ist halt eine never-ending story, ne? Wenn du an der einen Ecke, oder? Wenn du einer, ja, aber man muss da einfach so akzeptieren, oder muss man halt verstehen. Also ich meine, der Kölner Dom hat auch immer ein Gerüst drumherum und wird nonstop das ganze Jahr lang immer irgendwo halt dann wieder saniert und gereinigt und gemacht und getan. Und so ist es halt bei einem Gebäude halt dann auch. Also
du, meine Frage noch, wer rechnet bei euch die Kartenpreise? Wer kalkuliert?
Ja, das natürlich. Also in allerletzter Instanz habe ich da quasi die Entscheidungshoheit natürlich. Das ist wirklich eine sehr diffizile Frage natürlich, weil gerade finde ich in der allgemein in der Gastronomie, aber auch sehr stark in der Sternegastronomie haben wir dieses Phänomen, dass wir die Preisgestaltung nicht wie in der freien Marktwirtschaft vielleicht aufgrund von Angebot, Nachfrage, Preisdifferenzierung und sonstigen Kennzahlen vielleicht auch einfach klassisch ausrechnen. Und du nimmst deine Kosten, du hast deinen Deckungsbeitrag, du hast deinen gewünschten Gewinn vielleicht, wäre ja auch ganz schön, ne? Wenn du pauschal schon mal irgendwie 8% vielleicht draufschlägst, weil du sagst, du wirst ja auch gerne, ne?
Muss man einplanen,
von nichts kommt nichts. Genau, ja, vielleicht rechnest du auch noch eine Sicherheitsmarge ein, weil du sagst, naja, wie soll ich denn einen Teller bezahlen, der vielleicht am Abend runterfällt und dann kaputt ist. Und bei unseren Tellern reden wir mal schnell von 50, 60 Euro ein Teller. Also das ist schon heavy, oder 5 Gläser in der Woche gehen kaputt, dann bist du auch mit 100 Euro dabei. Also das geht auch sehr schnell. Und genau diese Margen könnte man jetzt einrechnen, könnte auch sagen, wir hinterlegen noch ein Marketingbudget und wir hinterlegen noch sonstige Rückstellungen für etwaige unvorhergesehene Vorkommnisse, und dann haben wir zum Schluss diesen Preis. So. Und der gestaltet sich auch aufgrund von, wie teuer war der Stuhl, wie teuer war die Lampe, wie hoch ist die Miete, sind wir hier am Marienplatz, sind wir auf dem Land etc. Jetzt haben wir aber das Phänomen, dass auch Gäste wie Restaurants gefühlte Preise versuchen zu ermitteln. Also was glauben wir, was der Markt hergeben könnte an einem Preisniveau, dass Gäste zu uns kommen? Und aber auch Gäste vergleichen Restaurants nicht nach ihrer quasi Aufwand-Kostenstruktur und dementsprechend dann den Preis oder auch nach einem gewissen Preis-Leistungs-Verhältnis auch und Preisniveau, sondern der hat 2 Sterne und der hat 2 Sterne, und was kostet das Menü bei Restaurant A und was kostet das Menü bei Restaurant B?
Du hast vorhin gesagt, du kommst gern hierher und es fühlt sich an wie Spielen. Mhm. Hast du auch Ziele?
Klar. 3 Sterne zum Beispiel war eher ein Traum. Ein Traum, aber den man sich jetzt nicht wirklich traut, auch auszusprechen. Weißt du, ich hab oft wirklich so einen Traum gehabt, wo ich dann aufgewacht bin und in dem Traum haben wir 3 Sterne bekommen oder hatten sie bekommen, und ich habe das niemandem erzählt, weil ich dachte so, boah, das ist super schlechtes Omen und Karma, wenn ich das irgendjemandem erzähle. Und wir haben auch bei uns im Team, haben wir tunlichst vermieden, über dieses magische, sage ich mal, Wort, also 2 Wörter, aber halt so 3 Sterne halt zu sprechen. Weil wir gesagt haben, nein, 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 das ist ganz, ganz schlecht, das niemals aussprechen so. Weil, und da komme ich wieder ganz darauf zurück, 3 Sterne darf nicht ein Ziel eigentlich sein, 3 Sterne muss eine Einstellung sein, und 3 Sterne ist, und das spüren wir jetzt aktuell auch, selbst nur nach 4 Wochen quasi 3 Sterne zu haben, es ist mehr ein Startschuss. Und für uns fühlt sich das halt mehr an, so wie jetzt geht's erst richtig los. Und natürlich ist dann immer die Frage, okay, was heißt denn jetzt richtig los? Ne? Weil, okay, als Bergsteiger hast du irgendwie einen Mount Everest und als Fußballer hast du irgendwie die Weltmeisterschaft und keine Ahnung, dann gibt's natürlich auch nochmal wirtschaftliche vielleicht Ziele, dass du sagst, 500.000 gewinnen, 1 Million gewinnen und keine Ahnung was, 8 Millionen Umsatz und sonstiges. Im Grunde genommen das Ziel, was ich persönlich habe, aber auch was uns auch alle hier vereint im Restaurant, ist das Ziel, dass wir jeden Abend darüber sprechen, wie wir die Dinge, die wir heute gemacht haben, vielleicht noch einen Ticken besser machen könnten am nächsten Tag und die Sachen, die wir aber auch gut gemacht haben, zu bewahren. Und das ist eigentlich das tägliche Ziel. Zu sagen, heute Abend, Freitag, Gäste kommen, denen wollen wir ein bisschen besseres, noch besseres Erlebnis bieten als wie den Gästen von gestern. Das darfst du natürlich den Gästen von gestern nicht erzählen, ne? Keine Frage halt dann.
Die dürfen ja wiederkommen.
Korrekt, ja. Das ist der große Vorteil bei uns, ist ja auch letztendlich, dass wir jeden Tag wirklich mit einem weißen Blatt Papier anfangen. Also die Gäste, die heute kommen, haben, sage ich mal, keinerlei Meinungsbildung erfahren durch die Gäste, die gestern da waren.
Man merkt, mit welcher Leidenschaft und Passion du das lebst, was du hier tust. Und der Erfolg sei dir absolut vergönnt an dieser Stelle. Aber wir müssen Rücksicht auf die Zeit der anderen nehmen und auch auf deine. Deswegen würde ich sagen, lass uns das irgendwann einmal fortsetzen. Wir beobachten das einfach. Jetzt sind es 4 Wochen vorbei. Vielleicht ist in 4 Monaten oder in 4 Jahren. Wie sieht's dann aus? Ich komme wieder.
Ja, unbedingt. Oder ich komme zu euch ins Studio. Ich habe schon gehört, ne? Ihr habt ein grandioses Studio mittlerweile ja auch. Und
herzlich gern. Kulinarisch ist in Berlin das Wasser dir zu reichen eine Herausforderung.
Nein. Also schau, nur kurz dazu, so viel Zeit muss sein. Also da muss ich wirklich sagen, Berlin ist wahnsinnig gut gastronomisch aufgestellt, wirklich.
Und innovativ.
Genau, also das finde ich eben das Spannende von Gastronomie, die zwar jetzt nicht im Sternebereich ist, aber unglaublich hohe Qualität, Kreativität und vor allem auch Spaß mitbringt. Dann im Sternebereich natürlich, von 1 bis 3 habt ihr ja auch alles mit dabei. Und das finde ich auch extrem schön an Berlin, du kannst auch wirklich sehr differenziert Länderküche auch genießen. Und da muss ich sagen, da habt ihr echt was voraus.
Ja. Und im Zweifel stelle ich 2 Platten ins Studio und dann machen wir uns beide auf die Suche nach dem perfekten Omelett.
Ja, genau. Also übrigens kann ich immer noch nicht. Also von daher, wenn du es mir zeigen kannst, ich habe vor kurzem gehört, man ein bisschen Mineralwasser hilft da anscheinend. Aber ob das hilft, keine Ahnung.
Probieren wir es aus.
Ja, wir werden es herausfinden.
In diesem Sinne, herausfinden, dranbleiben und was immer ihr macht, macht's mit Herz und Verstand. Tschüss.
Das war ETH La Toga informiert, euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.